Abraham lebte in Chaldäa, in Ur. Ich habe hier eine sehr schöne, sehr große Karte mitgebracht. Vielleicht kann ich zwei Männer oder so haben, die helfen würden. So, und Chaldäa ist da, wo der heutige Irak liegt. Dieses Gebiet, der heutige Irak, ist da, wo Chaldäa war, und nach unseren Begriffen wäre Abraham heute ein Iraki. Dass wir uns das einmal vergegenwärtigen. Aber zu der Zeit, als Abraham lebte, gab es keine Staatswesen, wie wir sie kennen. Die Menschen lebten damals in Stämmen, in Stammesgemeinschaften, und es gab große Stämme und es gab kleinere Stämme. Und je nach Anzahl der Mitglieder hatten dann die Stammesfürsten auch Einfluss. Der Stammesfürst war meistens ein großer Patriarch, der bestimmt hat, wie dieser Stamm gelebt hat. Und der Stamm, die Männer des Stammes waren zuständig für das gesamte Leben in diesem Stamm. Es gab keinen Sozialstaat in unserem Sinne. Die Männer waren die Polizei. Sie hatten zu sorgen für das Gesundheitswesen. Sie mussten sich kümmern um Nahrung. Und aus allen diesen Dingen merken wir schon, sie waren ganz stark aufeinander angewiesen. Ein Single-Haushalt war absolut nicht denkbar in der damaligen Zeit. Man lebte in Großfamilien und man half einander. Und je größer die Familie war, desto reicher war die Familie und desto einflussreicher war die Familie. Einfach um ein kleines Umfeld zu zeichnen. Und dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Abraham in einer Kultur lebte, die Götzendiener waren. Es gab sehr viele Götter in der damaligen Zeit, auch in dieser Region. Es gab Berggötter und Talgötter und Flussgötter und Wüstengötter. Es gab Mondgötter, und der Mondgott ist damals schon in besonderer Weise in dieser Region angebetet worden. Und darüber hinaus hatte dann jede Familie ihren Familiengott, ihren Hausgott. Zu dem ging man, wenn man schwanger werden wollte und hat nicht geklappt und solche Sachen. Abraham war ein Götzendiener, aber einfach, weil er es nicht besser wusste, es war seine Kultur. Wenn wir das vor Augen haben, dieses Umfeld, mit diesem Hintergrundwissen wollen wir jetzt einmal einen Text lesen, der uns sehr, sehr bekannt ist. Und das ist der 1. Mose Kapitel 12. Da lesen wir: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Hier steht: Der Herr sprach zu Abram. Für Abraham ist es zuallererst einfach eine Stimme, die er hört. In diesem Augenblick hat Abraham mit diesem Herrn überhaupt nichts zu tun, sondern er hört einfach eine Stimme. Und diese Stimme sagt ganz merkwürdige Dinge zu ihm. Geh aus deinem Vaterland. Man ist damals nicht einfach aus seinem Vaterland gegangen. Man konnte nicht einfach aus seinem Vaterland gehen. Wenn man sich von zu Hause entfernt hat, und Chaldäa war ein Wüstenstaat, und ist es heute immer noch, dann war das Selbstmord, wenn man sich vom Stamm entfernt hat. Geh aus deinem Vaterland, aber nicht nur aus deinem Land, geh von deiner Verwandtschaft, von denen, die dein Leben ausmachen, und noch schlimmer, aus deines Vaters Hause. Und jetzt wird es ganz furchtbar, in ein Land, das ich dir zeigen will. Er soll alles verlassen, was sein Leben ausmacht, und soll irgendwo hingehen. Er weiß noch nicht einmal, wohin. Das ist eine Zumutung. Das ist mehr als eine Zumutung. Das ist, ja, gelinde gesagt, wenn man jetzt nicht bedenkt, wer das sagt, reinste Idiotie. Und Abraham muss irgendwie gemeint haben, er war vielleicht etwas zu lange in der Sonne oder so. Aber was da hier einer zu ihm sagt, das kann eigentlich nicht sein. Jetzt geht's weiter. Die Stimme spricht unglaubliche Dinge. Ich will dich zum großen Volk machen. Wer kann sagen, ich will dich nehmen, du einer kleiner Mann, und dich zu einem großen Volk machen? Wer hat die Autorität dazu? Und vor allen Dingen, warum würde irgendjemand den Abraham wählen? Der Abraham war nicht der Patriarch seines Stammes. Er war noch nicht mal das Familienoberhaupt. Sein Vater lebte da noch. Es gab keinen vernünftigen Grund, warum jemanden den Abraham zu einem großen Volk machen wollte. Und dann heißt es weiter, ich will dich segnen. Weshalb? Abraham war nichts Besonderes. Und jetzt wird's ganz gut. Ich will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wenn jemand einem anderen einen großen Namen macht, dann muss der sehr einflussreich sein und er muss auch ein Interesse verfolgen, warum er jemandem einen großen Namen machen will. Und da muss dieser irgendetwas vorweisen, dass das jemand tun möchte mit einem anderen. Und es ist aus dem Text überhaupt nicht ersichtlich, warum dieser Abraham das jetzt sein soll. Und dann, du sollst ein Segen sein. Wie kann jemand anderes mir sagen, ich werde ein Segen sein? Woher weiß der das? Wie kann ich ein Segen sein, wenn ich gar nichts Wirkliches Greifbares in der Hand habe? Und es steigert sich immer weiter. Ich will segnen, die dich segnen. Also langsam steigt die Spannung und wir spüren, mit diesem Mann Abraham muss schon etwas Besonderes sein. Da muss irgendetwas in die Zukunft Weisendes sein, was ihn heraushebt aus anderen. Ich will segnen, die dich segnen. Und jetzt wird es schon ganz schlimm. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Also er muss wichtig sein. Und jetzt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Bitte stellt euch das einmal vor. Alle Geschlechter auf Erden, die bis zu Abrahams Zeit gelebt haben, die zur Zeit Abrahams leben, die nach Abraham leben würden, alle Geschlechter auf Erden sollen durch diesen einen kleinen Abraham gesegnet werden. Das ist so kolossal, das übersteigt jegliches Vorstellungsvermögen. Wie soll so etwas möglich sein? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Und jetzt kommt der unglaublichste Satz in diesem ganzen Kapitel. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Dieser Abraham geht auf diese Stimme ein, obwohl alles 100% dagegen spricht. Er tut, was diese Stimme ihm sagt. Wie kann das sein? Was ist hier wirklich passiert? Wir haben gesagt, Abraham war ein Götzenanbeter und er hatte auch seinen Hausgott. Und hier steht, und der Herr sprach zu Abraham. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich hier Folgendes abgespielt hat. Abraham hört diese Stimme. Und diese Stimme ist so eindeutig anders als alle Stimmen, die er jemals in seinem Leben gehört hat. Diese Stimme war so überzeugend. Sie war bezwingend. Sie war so voller Autorität. Sie hat etwas in dem Abraham ausgelöst. Sie hat etwas in dem Abraham bewirkt. als er diese Stimme gehört hat und den Inhalt dessen, was diese Stimme gesagt hat, war etwas in Abraham, das ihm geoffenbart hat, hier spricht der höchste Gott, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter. Ich habe ihn zwar noch nie vorher gehört, ich habe ihn nie vorher gesehen, aber das muss er sein, weil, liebe Geschwister, wenn Gott spricht, ist es vollkommen anders, als wenn irgendjemand spricht. Es ist ganz anders, als wenn der amerikanische Präsident spricht. Als wenn der allermächtigste Mensch auf Erden spricht, es ist ganz anders, wenn der Papst spricht. Wenn Gott spricht, dann geschieht Leben immer. Gottes Wort bringt Leben hervor. Dem Wort Gottes ist Leben innewohnend. Und deswegen, als das Wort Gottes den Abraham traf, da traf dieses Wort sein Innerstes, sein allerinnerstes Sein und brachte in dem Abraham etwas zum Leben, was bis dahin tot war. Er hat die Offenbarung im Geist, hier spricht Gott. Und wenn wir das auf unseren heutigen modernen Sprachgebrauch übertragen wollen, dann könnten wir sagen, Abrahams Geist ist in diesem Augenblick zum Leben erweckt worden, wiedergeboren worden. Das Wort Gottes trifft ihn. Und wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, wissen, dass das Wort Gottes eine Person ist. Stimmt das? Und diese Person hat einen Namen. Jesus. Wann immer Gott gesprochen hat, war Jesus mit dabei. Und als dieses Wort den Abraham traf, ist er getroffen worden von Jesus. Der Same Gottes ist in den Abraham hineingeboren worden. Und Abraham ist zum Leben gekommen durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Das ist so ungeheuerlich wichtig, dass wir das verstehen. Und vor diesem Hintergrund lesen wir jetzt diesen Text noch einmal. Und der Herr sprach zu Abraham und traf ihn. Und es war wie ein Blitz. Und er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass hier der Gott aller Götter spricht. Und der sagt zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Dieser Gott verlangt von Abraham, verlasse alles, was dein Leben bis heute ausgemacht hat. Ich will aus dir etwas ganz, ganz Neues hervorbringen. Dafür ist es aber nötig, dass du alles verletzt, dein altes Leben. Du musst dich vollkommen davon lösen. Es darf nichts mitgehen in das neue Leben hinein. Denn, Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Ich habe dich auserwählt. Aus dir kommt eine ganz neue Volksrasse, wenn ich das sagen darf, heraus, die es bisher nicht gegeben hat. Und will dich segnen. Und im alten Orient war der größte Segen, viele Kinder zu haben. Gott sagt ihm, du sollst nicht nur viele Kinder haben. Aus dir wird ein ganz neues Volk hervorkommen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Hat Gott Wort gehalten? Die ganze Welt kennt Abraham. Und die drei monotheistischen Religionen beanspruchen ihn alle als den Glaubensvater ihrer Religion. Und alle drei haben sogar recht. Wobei ich jetzt noch einmal sagen möchte, dass der Gott des Islam ein anderer ist als der Gott der Christen und der Juden. Aber Abraham ist auch der Stammvater der Moslems. Das ist richtig. Ich will dir einen großen Namen machen und du, Abraham, sollst ein Segen sein. Das war der Auftrag, das haben wir heute Morgen schon einmal gehört, des nachfolgenden, daraus hervorkommenden Volkes Israel. Ein Segen zu sein, allen Völkern auf dieser Erde. Und jetzt sagt Gott, ich will segnen, die dich, Abraham, segnen. Ich will die segnen, die das in dir segnen, was ich in dich hineingeboren habe. Die, die dich segnen, die segnen mich, Gott. Und verfluchen will ich die, dich verfluchen, denn sie verfluchen mich. In dir lehnen sie mich ab. Und das hat unglaubliche Konsequenzen. Und jetzt sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und erst jetzt können wir sagen, ja, jetzt ist es möglich. Als Gott zu Abraham sprach, kam der Same des lebendigen Gottes in Abraham hinein. Und Jahrtausende später ist aus ihm heraus, aus diesem Volk heraus, der Erlöser der ganzen Welt hervorgekommen, geboren worden. Und so können in Abraham und seinen Nachkommen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das ist ein genialer Plan Gottes. Und deswegen können wir jetzt auch verstehen, wenn da steht, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Weil er diese Offenbarung hatte, weil er zum Leben gekommen ist, weil er plötzlich etwas verstanden hat, was er noch nie bis dahin verstanden hat. Weil er eine neue Kreatur geworden ist. Weil er ein neues Leben geschenkt bekommen hat. Und weil er mit diesem Gott, der sich ihm in dieser gewaltigen Art und Weise geoffenbart hat, weitergehen wollte, sein Leben führen wollte. Und es hat natürlich auch Analogien zu uns heute. Bei uns ist es ganz genauso, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann müssen wir das alte Leben verlassen. Und zwar radikal und total heraustreten aus dem Alten, hineingehen in das Neue. Abraham war noch kein Jude. Man sagt Abraham der Hebräer. Und der Hebräer heißt der Hinübergehende. Abraham ist von dem alten Leben hinübergegangen in das neue Leben. Das Leben aus Gott. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das einfach sehen. Das Volk Israel in Abraham ist nicht wie alle anderen Völker zustande gekommen durch biologische, natürliche Vermehrung oder Abspaltung von einem Teil der Familie oder irgendwie sowas ähnliches. Das Volk Israel ist aus dem Willen Gottes, aus dem Wort Gottes und aus dem Geist Gottes geboren worden. Und deswegen ist Israel anders als alle anderen Völker und wird immer anders sein als alle anderen Völker. Und es hat einen besonderen Auftrag. Und Gott sagt von diesem Volk, es ist das Volk meines Eigentums. Und das ist ein Punkt, den wir als Christen schwierig finden, weil wir Menschen sind. Es ist schwierig zu akzeptieren, dass der andere erwählt ist und mich darüber zu freuen. Und daher stammen alle Spannungsfelder, die wir haben, seit es Israel gibt. Der aller tiefste Grund dafür ist menschliche Eifersucht. Wir können es einfach nicht ertragen. Ganz interessant ist, und wir haben leider viel zu wenig Zeit für alle diese wunderbaren Dinge, also Abraham zog aus und zog dann ins Land hinein und dann kommt er vom Norden ins Land hinein. Und da heißt es, und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, Shechem, heute heißt es Nablus, arabisch, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Das Land war nicht leer, in das Gott Abraham schickte. Und von dem Gott sagte, dieses Land will ich dir geben. Im nächsten Satz heißt es, da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Und es ist das allererste Mal, dass es in der Bibel heißt, nach Adam und Eva, der Herr erschien. Am Anfang unseres Textes hieß es, und der Herr sprach. Aber jetzt heißt es, der Herr erschien dem Abraham. Wir wissen nicht, wie er ihm erschienen ist. Aber wenn es heißt, er erschien ihm, dann hat Abraham ihn gesehen. Da war eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht, auf irgendeine Art und Weise. Und das war, dass Gott sich direkt zu diesem Mann gestellt hat, gesagt, du und ich, wir gehören zusammen. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Abraham reagiert. Er gibt Dankopfer zu diesem Gott. Er baut ihm einen Altar und besiegelt den Bund quasi. Aus Zeitgründen können wir jetzt ganz viele Dinge nicht näher besprechen und auch Bibelstellen nicht lesen. Aber ein paar müssen wir uns doch noch anschauen. Durch die ganzen Bücher ab 1. Mose Kapitel 12, 13, 14, 15 und so weiter wiederholt sich Gott in jedem Kapitel und sagt, dir und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Ich lese jetzt noch einen Satz aus 1. Mose 15, Vers 18 und da heißt es, an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Gott selber setzt die Grenzen, die er seinem Volk geben wird. Und ich muss dazu sagen, seit Abraham berufen worden ist, hat das Volk Israel, haben seine Nachkommen noch niemals in diesen Grenzen gelebt. Das steht noch aus. Aber wenn Gott gesagt hat, das sind die Grenzen, dann sind genau das die Grenzen. Ob es der EU passt und der NATO passt und den Arabern passt und wem immer sonst passt, Gottes Wort ist das. Und wir können davon ausgehen, dass er genau sein Wort erfüllen wird, weil er bringt es noch im Detail. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter, diese ganzen Iters. Das, deren Gebiet ist das Land, was Gott dem Abraham zugesagt hat. Und dann wissen wir alle, wie die Geschichte weitergeht. Abraham ist der Vater des Glaubens, von daher auch unser Vater, aber er war nicht immer so ganz gläubig. Er hatte es schwer, Gott, er war immerhin schon 75 Jahre alt, als er auszog, zu glauben und zuzutrauen, dass in seinem Alter er noch Kinder bekommen könnte. Es war ihm ja immerhin ein ganzes Volk verheißen, aber war nichts da, was darauf hinweisen würde. Und so beschloss er sogar mit seiner Frau zusammen, Gott ein bisschen Hilfestellung zu geben. Und wir wissen alle die Geschichte, seine Magd Hagar wird mit ihm ins Bett geschickt. Sie wird schwanger, sie gebiert Ishmael. Und Abraham ist glücklich. Alle sind glücklich, mehr oder weniger. Es gibt zwar dann schon Spannungen in der Familie, aber okay, damit kann man leben. Und dann kommt Gott eines Tages und sagt zu Abraham, so jetzt kommt der von mir verheißene Sohn. Abraham erschrickt total. Abraham war ein Vater. Er liebte seinen Sohn Ishmael und hat gesagt zu Gott, ja Moment mal, ich habe doch mich schon drum gekümmert. Lass es doch gut sein mit Ishmael, es ist doch in Ordnung. Und Gott sagt nein. Sarah soll einen Sohn gebären. Lass doch die Zusage für Ishmael gelten. Gott sagt, nein. Deine Frau Sarah wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihn Isaak nennen. Und jetzt hört ganz gut zu, das steht in 1. Mose 17, Verse 15 bis 21. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Ihm und seinen Nachkommen soll dieses Land gehören und dieser Bund gehören. Er geht dann weiter und sagt, auch deine Bitte für Ishmael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Gott hat gesagt, ich werde ihn segnen und ihm zahlreiche Nachkommen schenken. Ich mache ihn zum Vater eines großen Volkes von 12 Stämmen. Aber mein Bund gilt für Isaak, den dir Sarah gebären wird. Der Sohn der freien Frau, nicht der Sklavin. Der Sohn der Frau, die menschlich natürlich nicht mehr gebären kann. Gott macht seine Berufung fest und es geschieht wieder aus dem Willen und aus dem Geist und aus dem Wort Gottes heraus, dass Isaak geboren wird, zu einem Zeitpunkt, wo das menschlich einfach nicht möglich ist. Es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Das ist Gottes Plan und er hat ihn durchgeführt und er wird ihn bis zur allerletzten Sekunde so durchführen, wie er ihn sich vorgenommen hat. Wir machen jetzt einen unglaublichen riesigen Sprung, weil sonst kommen wir nicht weiter. In den nachfolgenden Kapiteln im ganzen Alten Testament wird uns dann die Geschichte Israels erzählt, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, und sie sind das Volk des Eigentums, sie sind das Volk der Verheißung und Gott gibt ihnen einen Rahmengebot, die 10 Gebote und sagt, wenn ihr euch innerhalb dieses Rahmens bewegt, garantiere ich euch, dass ich euch segnen will. Es wird euch gut gehen, es wird euch an gar nichts mangeln, an nichts fehlen. Ich bin mit euch. Wenn ihr euch aber über diesen Rahmen hinaus begebt, ist es eure eigene Sache. Dann ist mein Schutz nicht mit euch und ihr seid selbst dafür verantwortlich, was euch dann geschieht. Und dann lesen wir diese wechselvolle Geschichte. Es gab Zeiten, da waren sie gehorsam, es ging ihnen gut und dann waren sie ungehorsam und sie wollten ihr eigenes Ding machen und dann hat Gott Propheten geschickt und gewarnt und dann kehrten sie um und dann ging es ihnen wieder gut und dann fielen sie wieder ab und dann diesmal haben sie nicht gehört und dann musste Gott sie schrecklich strafen und es geht immer auf und ab und immer und so weiter. Eine Bemerkung noch, die ist heute Morgen auch schon gefallen, aber das möchte ich jetzt einfach auch noch sagen, weil es ganz wichtig ist für uns. In Jesaja Kapitel 6 ist die Geschichte, wo der allmächtige Gott dem Jesaja im Tempel erscheint und Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes. Und er hat eine persönliche, tiefe Bekehrung dort erlebt und Berufung. Und erst nach dieser feurigen Kohle auf seinen Lippen, kann er der wirkliche Prophet Gottes sein. Er bekommt unmittelbar danach einen Auftrag. Und er ist schrecklich. Der Auftrag ist, geh hin und verkündige meinem Volk in meinem Namen. Ihr sollt Augen haben und nicht sehen und Ohren und nicht hören und ein Herz, das mich nicht mehr empfangen kann. Gott selber hat sein Volk blind gemacht. Gott selber hat sein Volk taub gemacht. Gott selber hat sein Volk herzensverhärtet. Und dadurch konnte die Frohbotschaft eben auch zu uns kommen. Wir haben heute Morgen von Jürgen Bühler gehört, es war ein Priesterdienst, den Israel da für uns getan hat. Und Gott hat sie verblendet, nicht sie selbst. Und er hat gesagt, und es wird sehr, sehr, sehr lange dauern auf die Frage von Jesaja, oh Herr, wie lange? Sehr lange, sehr lange. Bis ans Ende der Zeiten, dann, wenn ich wiederkommen will, um mein Volk zu erlösen. Und ich glaube, wir sind jetzt genau in dieser Zeit, wo das geschehen wird. In der Zwischenzeit, um das Jahr 0 herum, wissen wir, was geschehen ist. Aus diesem Volk heraus hat sich diese Aussage Gottes dem Abraham gegenüber erfüllt, Jesus Christus ist geboren worden in Bethlehem, in Juda, wie vorhergesagt. Jesus Christus hätte in keinem anderen Volk und in keinem anderen Land geboren werden können. Er musste in Israel geboren werden, weil er aus dem Geist hervorgekommen ist und weil in ihm Gott Fleisch geworden ist. Aus diesem Volk heraus, das aus Geist und Wort geboren worden ist. Übrigens war es eine Zeit der tiefsten geistlichen Finsternis, als Jesus geboren wurde in Judäa, in dem damaligen Judäa. Das Land war besetzt von den Römern. Sie hatten schon keine nationale Freiheit mehr. Und dann ging die Zeit der Gemeinde los, unsere Zeit. Und wie gesagt, unsere Geschichte ist nicht sehr viel besser gelaufen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, Israel und der arabische Konflikt. Wieder ein paar Jahrhunderte später, im Jahre 570, wird Mohammed in Mekka geboren, in dem heutigen Saudi-Arabien. Und er ist der Begründer des Islams, das wissen wir alle. Es wäre jetzt dringend nötig, ein bisschen näher und tiefer auf den Islam einzugehen. Wir haben dafür nicht die Zeit. Marcel Rebay hält irgendwo in anderen Räumen genau darüber heute seinen Vortrag. Ich würde euch dringend empfehlen, die Kassette oder CD zu kaufen, weil wenn wir nicht verstehen, was der Islam ist, verstehen wir auch nicht, was im Moment im Nahen Osten dort unten passiert. Nur ein paar ganz kleine Punkte. Der Koran lehrt, dass, oder nein, ich muss anders anfangen, eine Begriffsdefinition der drei Religionen. Das Judentum ist eine Offenbarungsreligion, in der Gott sich geoffenbart hat, Menschen und Vertreter eingesetzt hat, um zu kommunizieren mit seinem ihm erwählten Volk. Und das waren die Propheten, die Priester und die Könige. Über Priester, Könige und Propheten hat Gott mit seinem Volk kommuniziert und seinen Willen kundgetan. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion, die sich unendlich ausgedehnt hat, wo Gott selbst Fleisch geworden ist, dass es plötzlich keinen Mittler, keinen menschlichen Mittler mehr braucht zwischen Gott und dem Menschen. Jesus selbst ist unser Mittler geworden und jeder Mensch hat freien Zutritt zu Gott in Jesus durch Jesus. Und das betrifft alle Menschen der ganzen Welt. Der Islam ist in diesem Sinne keine Offenbarungsreligion, weil Allah hat sich ganz allein dem Mohammed offenbart, sagt er. Der Islam ist eine Religion des Territoriums. Und der höchste Auftrag eines jeden Moslems ist, diese Welt für den Islam einzunehmen, mit allen Mitteln. Nach dem Koran ist die Welt in zwei Häuser aufgeteilt. Das eine ist das Haus des Friedens und das andere ist das Haus des Krieges. Und alle Nationen, Länder und Herrscher, die islamisch sind, sind im Haus des Friedens. Und alle, die da draußen sind und dem widerstehen, sind im Haus des Krieges. Und es gilt, alle in dieses Haus des Friedens hineinzubringen und Allah zu unterwerfen. Islam heißt Unterwerfung. Und wenn wir nur allein das wissen, dass alle Menschen dahin gebracht werden müssen und sie das Frieden nennen, muss uns das dafür die Augen öffnen, dass wir verstehen, rein menschlich, auf menschlicher Ebene ist Frieden zwischen den islamischen Staaten und Israel nicht möglich. Es sei denn, Israel wird islamisch. Und es ist auch kein Friede möglich, und das bitte ich euch jetzt wirklich gut aufzupassen, zwischen dem Islam und den Christen. Es ist nicht möglich, es sei denn, wir bekehren uns zu Allah. Und sie betreiben große Missionsarbeit, dass das geschieht. Und liebe Geschwister, sind wir dafür vorbereitet? Es hat angefangen, der Marsch, nicht nur gegen Israel und die Juden, sondern gegen die Christen. Sie werden uns überrollen, wenn wir ihnen nicht einen ganz klaren, festen Glauben, verwurzelt in Jesus und in Israel, entgegenhalten können. Wir werden dem nicht widerstehen können. So viel einfach jetzt zum Islam. Und jetzt wollen wir einen nochmal großen Sprung machen. Oh Herr, hilf mir. Seit dem Jahr 638 bis zum Jahr 1917 war das Land Palästina, wie es dann hieß, unter islamischer Herrschaft. Und der Islam lehrt, dass alles Land, was einmal islamisch war, unter allen, absolut allen Umständen zurückerobert werden muss. Ausrufezeichen. Mit allen Mitteln, mit Dschihad, dem Heiligen Krieg. Und der Heilige Krieg wird mit Waffen geführt und er wird auch damit geführt, dass islamische Männer jüdische Frauen heiraten, dass islamische Männer christliche Frauen heiraten, die dann ganz automatisch Muslims sind und die Kinder sowieso. Es kam der Erste Weltkrieg, zum Schluss waren die Osmanen in Palästina und die Osmanen verloren den Krieg, Großbritannien gewann diesen Krieg und die Völkergemeinschaft hat Großbritannien das Mandat über Palästina zugesprochen. Von 1917 war Palästina bis 1948 unter britischem Mandat. Können wir jetzt mal die erste Folie haben? Das ist der Nahe Osten und was wir hier gerade sehen, ist ein islamisches Völkermeer um ein kleines Zipfelchen hellblau hier Land, das ist Israel. Und wir können hier dran sehen, der Krieg, der da unten geführt wird, ist nicht ein Krieg um Land. Es ist ein Krieg darum, wer ist der wahre Gott? Allah oder der Gott Israels? Weil, wenn die Moslems nicht in der Lage sind, dieses kleine Zipfelchen Erde für sich einzuvernahmen, dann ist Allah nicht allmächtig. Und das kann und darf unter gar keinen Umständen der Fall sein. Es muss zurückerobert werden. Und dass dieses kleine Stückchen Erde dort existieren kann, ist von Tag zu Tag ein Wunder, wenn ihr euch anschaut, wie sie umgeben sind. Und jetzt hätte ich gerne die zweite Folie. Das ist Palästina. 1922, britisches Mandat. Ich denke, dass die meisten von euch die Landkarte von Israel so ein bisschen im Kopf haben. Und ihr werdet doch zugeben, dass dieses Gebilde hier ziemlich anders aussieht als das, was wir heute als Israel kennen. Wie kommt das? Das war Palästina, wie Großbritannien es übernommen hat. Und 1917 gab es eine Erklärung von Seiten der britischen Regierung, bekannt als die Balfour-Erklärung. Am 2. November 1917. Und in dieser Balfour-Erklärung wird statuiert, dass dieses Palästina den Juden wieder zur Heimstätte als ihr Land gegeben werden soll. Und das heißt, seine Majestät, der britische König, betrachtet es mit Wohlwollen, dass Palästina und so weiter, was ich gerade gesagt habe. Das hat Großbritannien den Juden zugesagt als zukünftige Heimstätte. Sie haben es nicht wahrgemacht. Wir haben hier die Zeit der Industrialisierung. Zu der Zeit war Großbritannien eine Großmacht. Und Industrie braucht Öl. Zu genau derselben Zeit wurden große Ölfunde bekannt in Saudi-Arabien und den arabischen Nationen. So, ein schlafender Riese, der Islam in den arabischen Nationen ist aufgeweckt worden durch die Bedürftigkeit des Westens. Großbritannien braucht Öl. Saudi-Arabien hat Öl. Saudi-Arabien hat in diesem Ersten Weltkrieg an der Seite Großbritanniens gegen die Osmanen gekämpft. Sie sind sowieso Verbündete. Und so machen die Engländer dem saudischen Scheich ein Angebot, der viele Söhne hat. Weißt du was, haben sie gesagt? Wir geben dir ein neues Land, dass du noch einen neuen Thron hast für einen deiner Söhne, und du gibst uns dafür Öl. Und es hat in diesem Augenblick überhaupt keine Rolle gespielt, dass dieses Land bereits vergeben war, dass es schon jemandem anderen versprochen war. Und so hat sich schlicht und ergreifend diese erste Teilung, und ich bitte um die nächste Folie, vollzogen. 1922 ist dieses Land geteilt worden und es ist das Emirat Transjordanien entstanden mit 74% Landanteil. Palästina ist übrig geblieben mit 26%. In diesem Augenblick, wo Jordanien geboren wurde, mussten alle Juden, die auf dieser Seite wohnten, das Land verlassen. Während auf der anderen Seite, in dem noch Palästina, weiterhin Juden und Araber gemeinsam gelebt haben. Die Engländer, das muss ich jetzt einfach der Wahrheit halber sagen, waren keine großen Judenfreunde. Nicht nur die Deutschen nicht, auch die Engländer nicht. Und sie haben angefangen, die Araber aufzuhetzen. Und es kam im Jahr 1929 und dann 1936 zu furchtbaren Pogromen, Massakern zwischen Arabern und Juden. Und die wurden dann irgendwann einmal nicht mehr kontrollierbar, sodass Großbritannien das Mandat ablegen wollte. 1939 gab es ein Weißpapier von Chamberlain, in dem er das Ende der jüdischen Heimstätte bekannt gibt und den Arabern die gesamte Kontrolle innerhalb von 5 Jahren verspricht. Wir sind 1939, ein sehr makaberes Datum, der Beginn und Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und der Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa. Palästina wird unregierbar für Großbritannien. Der Zweite Weltkrieg geht dahin. Und Großbritannien gibt das Mandat ab. Zurück in die Völkergemeinschaft, die in der Zwischenzeit UNO hieß. Und am 29. November 1947 gab es in dieser UNO eine Abstimmung darüber, ob dieses kleine Land, was da übrig geblieben ist, jetzt noch einmal geteilt werden soll. Es sollte daraus noch ein arabischer Staat entstehen und, so denn die Völkergemeinschaft darüber positiv abstimmt, ein kleiner jüdischer Staat. Vielleicht können wir da gleich die nächste Folie haben. Und so sollte das eingeteilt werden. Und man muss kein Militärstratege sein, um sagen zu können, dass ein solches Land nicht verteidigbar ist. Also alles, was rot war, sollte arabisch sein und alles, was gelb war, sollte jüdisch sein. Also man konnte das Land in der Mitte abtrennen und dann war es voneinander einfach abgetrennt und nicht mehr zu verteidigen. Über diesen Vorschlag ist am 29. November 1947 abgestimmt worden und mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt die UNO diesen Teilungsplan. Die Juden haben die ganze Nacht über getanzt. Wir sind im Jahr 1947. So langsam ist erst durchgesickert, was eigentlich passiert ist im Holocaust. 6 Millionen Juden in den Gasöfen. Und sie haben gesagt, wenn wir nur ein kleines Stückchen Land für uns gehabt hätten, hätte das verhindert werden können. Wir sind dankbar für jedes kleine Stück Land, das wir unser Eigentum nennen können. Hättet ihr es uns doch ein bisschen früher gegeben. Sie tanzen eine Nacht lang und die Araber auf der anderen Seite sagen, was? So etwas bietet ihr uns an? Nein. Wir wollen entweder alles oder nichts. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Und wenn ihr die Einteilung anschaut, dann könnt ihr wiederum erkennen, es geht fast identisch um die Grenzen, um die gerade gestritten wird. Durch den Teilungsplan haben die Araber dieses Stück zugesprochen bekommen. Und sie haben es abgelehnt. Sie haben gesagt, alles oder nichts. Und liebe Freunde, diesen Anspruch haben sie bis heute nicht aufgegeben. Ich habe hier, könnt ihr euch das nachher mal vorne anschauen, verschiedene Embleme, das sind lauter verschiedene palästinensische Terrororganisationen. Im Dachverband 1968 zusammengeschlossen unter der PLO. Und die PLO hat ein Wappen drin und dieses Wappen zeigt ganz Israel. Von Anfang an, nicht etwa bloß diese Teile. Der Teilungsplan war beschlossen, die Araber lehnen ab. Am 14. Mai 1948 ist es dann soweit. Der Staat Israel wird ausgerufen. Der Staat Israel hat keine Armee. Der Staat Israel hat keine Waffen. Und zum Zeitpunkt der Ausrufung des Staates Israels wohnen 650.000 Juden in diesem Land. Am 15. Mai, am nächsten Morgen, liegen Israel die Kriegserklärungen von allen umliegenden arabischen Nationen auf dem Tisch. Jetzt brauchen wir nochmal diese Insgesamtkarte, diese allererste. Danke. So der Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien erklären Israel den Krieg und 650.000 Juden stehen 160 Millionen Arabern gegenüber und gewinnen den Krieg. Dazu gibt es jetzt ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Dafür haben wir überhaupt keine Zeit, leider. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, es war bestimmt vergleichbar mit dem Kampf zwischen David und Goliath. Und alle Welt hat kein Problem gehabt zu sagen, das ist ein Wunder. Das kann nur durch den Gott Israels passiert sein. Ich kann Ihnen aber noch dazu sagen, dass die Welt ganz anders kalkuliert hatte. Sie haben gesagt, wenn abgestimmt wird, dass Israel ein Staat wird, dann haben wir ihnen eine Chance gegeben. Mit dem Hintergedanken, das überleben die sowieso nicht. Und dann haben wir dieses Problem ein für alle Mal vom Tisch. Man hat Israel allerhöchstens 3 Wochen gegeben. Bevor der Staat ausgerufen worden ist, haben die umliegenden arabischen Nationen über diesem Staatsgebiet Flugblätter ausgeworfen, indem sie ihre arabischen Brüder aufgefordert haben, das Land zu verlassen. Ein paar Tage. Wenn es hochkommt, 2 bis 3 Wochen. Und dann ist die Sache fertig und dann können sie zurückkehren und dann gehört ihnen endlich das Ganze. Die Israelis haben auch Flugblätter abgeworfen, also die Juden damals noch, haben auch Flugblätter abgeworfen und haben ihre arabischen Mitbewohner und Nachbarn aufgefordert zu bleiben. und haben ihnen zugestanden, dass wenn Israel ausgerufen wird, sie alle gleichen Rechte, Bürgerrechte haben wie die Juden. Und manche sind geblieben und manche sind gegangen. Die, die geblieben sind, haben heute israelische Staatsangehörigkeit, sind entweder israelische Araber oder arabische Israelis, wie immer man es will. Und die, die gegangen sind, das sind die Flüchtlinge, die sogenannten Flüchtlinge, über die dauernd gestritten wird, für die Israel verantwortlich sein soll. Das ist eine Lüge, liebe Geschwister. Die Araber selbst haben diese Flüchtlinge verursacht und nicht Israel. Und sie werden weiterhin in Flüchtlingslagern gehalten, obwohl Israel und die UNO so oft Geld angeboten hat, dass denen richtige Wohnungen gebaut werden. Nein, sie bleiben da als Feigenblatt, als Alibi, die armen Flüchtlinge in den Lagern und die bösen Israelis. Ich möchte jetzt einfach sagen, Israel ist seit der Staatsgründung im Krieg. Und ein Krieg nach dem anderen schloss sich an. In jedem Jahrzehnt, seit es den Staat Israel gibt, hat es einen Hauptkrieg gegeben. Also 48 der Unabhängigkeitskrieg, 56 mit Ägypten, 67 der Sechstagekrieg, als Jerusalem befreit worden ist. Und da brauchen wir jetzt nochmal eine Karte. Steht da 1967 drunter? 73, dann brauchen wir noch eine andere. Also Israel hat in diesem Sechstagekrieg wieder Judäa und Samaria dazu, also das, was vorher da hätte der arabische Staat werden sollen. Judäa, Samaria, Gaza und den Golan dazu erobert und den ganzen Sinai. Nein, das ist bis 67 bis gegenwärtig. Nee, das ist nicht die richtige Karte. Aber es ist egal. Also es hat sich verzehnfacht in der Größe. Und Israel hat direkt danach angeboten, alles eroberte Land zurückzugeben, dafür, dass die umliegenden arabischen Staaten Israel anerkennt, das Existenzrecht Israels anerkennt und einen Frieden schließt mit Israel. Und sie haben sich zusammengesetzt in einer Konferenz und haben gesagt, kein Existenzrecht für Israel, kein Friede mit Israel. Auf Verhandlungen und auf Druck der Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion hat Israel dann den Sinai wieder abgegeben. Aber der nächste Krieg folgte 1973, der Yom Kippur-Krieg. In diesem Krieg hatte Israel die höchste Opferzahl überhaupt. Dann kam 1982 der erste Libanon-Krieg. In der Zwischenzeit hatte sich die bis dahin gegründete PLO im Südlibanon festgesetzt und hatte auf alles, was sich bewegt hat, von dort aus nach Israel geschossen. Und die Leute konnten im Norden überhaupt nicht mehr leben. Deswegen ist Israel eingezogen nach Südlibanon und hat die PLO ausgehoben. Und sie haben ein Waffenarsenal, ein unterirdisches gefunden, dass man blind davon werden konnte. Vielleicht die Sowjetunion selbst hatte noch so etwas, aber sonst niemand. In der Zwischenzeit gab es einen Friedensvertrag mit Ägypten 1979. Es ist ein kalter Friede, die Menschen lieben sich seither nicht mehr. 1987 begann die erste Intifada. Intifada heißt Aufruhr, wo die Palästinenser aufgestanden sind und sich gegen Israel erhoben haben. Ich muss jetzt noch ganz schnell zu Palästinensern was sagen. Es gibt also, wie gesagt, israelische Araber und es gibt Palästinenser. Die Palästinenser sind die, die heute in Judäa und Samaria wohnen und Gaza, was die Welt Westbank nennt. Aber liebe Geschwister, Westbank ist eine Erfindung der Politik und der Medien In unserer Bibel heißt das Judäa und Samaria und ist das biblische Kernland, in dem Gott mit Abraham angefangen hat und mit König David. Es sind diese, die mit Israel nichts zu tun haben wollten, aber da geblieben sind. Die haben sich selbst gegründet im Jahr 1964 und haben gesagt, wenn die Israelis jetzt Israelis sind, dann sind wir ab sofort die Palästinenser, sind Araber wie alle anderen Araber um Israel herum. Sie haben Familien in Syrien, im Libanon, in Jordanien. Die allermeisten haben die Hälfte ihrer Familie in Jordanien sitzen. Teilweise in Ägypten und Saudi-Arabien. Palästinenser sind keine Volksgruppe. Es ist wichtig, dass wir das wissen, weil heute so selbstverständlich von dem Volk der Palästinenser gesprochen wird. Es gibt kein Volk der Palästinenser, sondern es sind Araber. So wie die anderen, aber solche, die Israel vernichten wollen, mit Israel nichts zu tun haben wollen. 15. November 1988 ruft Arafat das erste Mal einen Palästinenserstaat aus, der von niemandem anerkannt wird. 1991 findet der erste Golfkrieg statt, wo Saddam Hussein zuerst Kuwait überfallen hat und dann gesagt hat, wenn Israel auch nur irgendwie muckt, dann wird er Israel auslöschen. Und interessanterweise war dann Israel das Ziel seiner Begierden. Er hat noch ein neues Skat-Raketen abgeschossen auf Israel und oh Wunder, nicht ein einziger Mensch ist davon gestorben. Wohingegen von den Skat-Raketen, die auf Saudi-Arabien gefallen sind, sehr, sehr hohe Opferzahlen zu beklagen waren. Ich kann hier im Moment keine Nummer nennen, weil ich habe sie gerade nicht da. Seit Israel wieder Staat geworden ist, sind aus über 140 Nationen Juden zurückgekehrt ins Land. Und Anfang dieses Jahres war es das allererste Mal so, dass im Land Israel mehr Juden wohnen als außerhalb des Landes Israel. In den Vereinigten Staaten ist noch eine sehr große Anzahl, so um zwischen 5 und 6 Millionen. Aber es strömt von allen Seiten, weil es Gottes Zeit ist. Gott rückt Israel einfach wieder in den Blickpunkt. Wenn Sie noch Fragen stellen wollen, dann müssten wir jetzt aufhören. Sollen wir jetzt aufhören an diesem Punkt oder sollen wir noch bis zu jetzt gehen? Okay. Israel ist ein Staat im Orient. In Israel treffen sich Orient und Okzident. Man kann alles vorfinden, was wir im Westen haben, und man kann alles vorfinden, was man im Orient findet. Auch ganz viel Korruption in der Regierung. Israel ist das heilige Land, aber wie der Jürgen heute Morgen auch schon gesagt hat, die Israelis sind nicht heiliger als wir, bis der Messias kommt und sie heiligt. Aber es ist sein Land, das er sich ausgesucht hat. So, also es gab sehr viel Korruption und Neuwahlen standen an. Und die israelischen Wähler wollten der regierenden Likud-Partei eine Lektion erteilen und haben sie abgewählt 1992. Die Arbeiterpartei wurde gewählt unter Ministerpräsident Rabin. Und von nun an ging es bergab. Kann ich einfach nur so sagen. Bis zu dem damaligen Zeitpunkt war es unter absoluter Strafe verboten, dass ein israelischer Politiker irgendetwas zu tun hat mit einer Person von der PLO, von der Terrororganisation. Wir kommen ins Jahr 1993, die Arbeiterpartei regiert und plötzlich wird dem Volk bekannt gegeben, es hat geheim Verhandlungen gegeben mit der PLO, mit hohen Vertretern der PLO. Und am 13. September 1993 wurde auf dem Rasen des Weißen Hauses ein Vertrag unterzeichnet, der damals hieß Gaza-Jericho zuerst. Der beinhaltete, dass Israel Land abtritt an die Palästinenser. Immer mehr und am Ende soll dann verhandelt werden, ob es nun diesen Palästinenserstaat gibt oder nicht, ein souveräner Staat und über Jerusalem. Als das im Fernsehen gesendet wurde, da hat die ganze Welt geweint vor Rührung. Endlich Frieden. Friede, Friede. Und wir wissen es aus unserer Bibel. Der Vers geht weiter und gibt doch keinen Frieden. Ist doch kein Friede. Alle haben gemeint, jetzt ist das glorreiche Friedensreich ausgebrochen. 2 Stunden, nachdem wir alle diese Bilder im Fernsehen gesehen haben, hat Arafat im jordanischen Fernsehen auf Arabisch eine Rede gehalten. Frei zugänglich für alle Menschen, die war nicht geheim. Und dort hat er ungefähr folgendermaßen gesagt: Liebe Brüder, ich will euch erklären, was gerade passiert ist. Haltet mich nicht für einen Verräter. Oh nein, das sei ferne. Ich möchte euch nur erinnern an unseren Stammvater Mohammed, der mit den Mekkanern einen Vertrag eingegangen ist, einen 10-Jahres-Vertrag, Friedensvertrag. Nach einem Jahr hat er ihn gebrochen und hat ganz Mekka niedergemetzelt, weil sie seine neue Religion nicht haben wollten. Was wir hier machen ist, wir machen wie unser Stammvater Mohammed. Wir halten den 3-Stufen-Plan ein, der 1974 in Kairo in einer Konferenz festgelegt worden ist, wo sie einfach nach dem Yom Kippur-Krieg zugeben mussten, wir können Israel militärisch nicht besiegen. Dann haben sie festgelegt, wir werden ein großes Jammergeheule in der Welt anstellen und sagen, wir, die armen Palästinenser, sind ein Volk ohne Land. Israel hat uns unser Land gestohlen. Wir werden es so lange sagen, bis die Welt hört und unsere Stimme vertritt und mit uns verlangt, Israel muss uns Land geben. Irgendwann müssen sie es uns geben. Und dann werden wir uns nicht zufrieden geben, dann kommt die Stufe 2. Dann werden wir sagen, es ist nicht genug Land, wir brauchen mehr Land, wir brauchen mehr Land. Und dann wird schon die Welt unsere Arbeit tun, sie werden Israel zwingen. Kleinen Moment bitte. Dass sie uns mehr Land geben. Und wir nehmen jeden Quadratzentimeter, den sie uns geben. Und dann, liebe Brüder, kommt die 3. Stufe. Dann sitzen wir mitten im Land drin. Und dann können wir Israel von innen angreifen. Und dann greifen wir Israel von innen an und unsere arabischen Brüder außer herum kommen von außen. Und dann endlich werden wir Israel militärisch fertig machen, vernichten. Und liebe Brüder und Schwestern, wir sind jetzt an dem Punkt, wo sie meinen, der Zeitpunkt ist gekommen. Siehe Ahmadinejad aus Iran, siehe Hamas in Gaza sitzend und es tönt, Israel muss vernichtet werden, es muss von der Landkarte verschwinden. Wir sind jetzt an dieser Zeit. Israel ist in allergrößter Lebensgefahr. Es soll zerstört werden, das haben sie sich auf die Flaggen geschrieben. Ahmadinejad hat vor 2 Monaten oder so nicht nur wiederholt, was er jede Woche einmal tut, Israel muss verschwinden und vernichtet werden, sondern er hat auch gesagt, die islamische Welle fängt an, sich zu bewegen. Und wenn der gesamte Islam sich zusammentut und anfängt zu wogen, dann gibt es eine Explosion und alle werden staunen und wir werden unser Ziel erreichen. Vielleicht noch dazu zu verstehen, im Koran gibt es auch eine Endzeit und sie erwarten auch einen Messias, der dann kommt, um endgültig Israel zu vernichten und die Christen, die übrig geblieben sind und sich nicht haben bekehren lassen. Der Koran lehrt, dass bevor dieser Messias kommt, eine Riesenkatastrophe auf dieser Erde stattfinden muss und wird. Und dass er einen Vorläufer hat, so ähnlich wie Johannes der Täufer vor Jesus. Und Ahmadinejad glaubt, er ist dieser Vorläufer, der diese große Katastrophe einläutet. Also wir sind in der Zeit, Israel ist bedroht. Wir haben jetzt gerade noch einen neuen Krieg gehabt im Libanon und von Gaza unten. Und liebe Geschwister, das ist der erste Krieg, den Israel verlassen musste, nicht wirklich siegreich. Auch das muss uns etwas sagen. Wir sind einfach an der Zeit angekommen, wo die Weltgeschichte einen ganz großen, wie soll ich denn sagen, Wendung nimmt. Gott lässt diese Dinge zu. Nur aus diesem einen einzigen Grund, dass sein ganzes Volk Israel begreift, nur er, der Gott Israels, kann seinem Volk helfen, wird seinem Volk helfen, wenn sie rufen. Baruch haba beshem Adonai. Und ich kann euch sagen, also wir leben die Hälfte des Jahres in Israel und die andere Hälfte in Berlin. Nicht immer am Stück, sondern hin und zurück und hin und zurück. Und wir sind jetzt gerade vor 2 Wochen wieder zurückgekommen. Sie fangen an zu schreien. Es fängt an zu schreien. Und sie begreifen, dass ihnen wirklich niemand mehr helfen kann. Aus ganz linken Ecken kommt es plötzlich, wir müssen uns umkehren. Wir brauchen eine andere Hilfe, als die von Menschen kommen kann. Und ich kann euch sagen, dass im Moment gerade wirklich beschleunigt und vermehrt Juden, Israelis den Messias finden. Es nimmt zu, es ist eine gewaltige Woge und Israel braucht es, weil menschlich gibt es momentan keine Hoffnung für Israel. Auch die israelische Regierung ist so weit weg und eigentlich anti-israelisch, anti-jüdisch eingestellt. Sie wollen sein wie alle anderen und sie übertreten ein Gebot Gottes nach dem anderen. Wir haben heute Morgen gehört, preis dem Herrn. Diese Homo-Parade ist abgesagt, aber es kam vom obersten Gerichtshof, es kam von der Regierung, die das Ding da haben wollten. Und es geht ein Riss mitten durchs Volk derer, die an die Bibel glauben, an das Wort Gottes glauben und sagen, wir weichen keinen Zentimeter, weil dieses Land ist uns von Gott gegeben, von Gott verheißen. Und deswegen werden wir mit unserem Leben dafür kämpfen. Und die anderen sagen, nein, wir müssen immer mehr abgeben, damit wir akzeptiert werden von der Welt und endlich Friede kommt. Die Wahrheit ist, seit dieses Oslo-Abkommen, wie es dann später genannt worden ist, dieses Jericho-Gaza zuerst Ding, seit es abgeschlossen ist, gibt es eine neue Kriegsform. Terrorkrieg mit Selbstmördern. Selbstmörder ist auch irreführend, weil sie bringen immer unendlich viele Leute dabei um. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Das ist der Friede, der da rauskommt. So sieht der aus. Er ist eine Katastrophe und dagegen kann niemand mehr etwas machen. Nur noch Gott. Aber Gott hat gesagt, er macht es. Und er ist auf dem Weg, seinem Volk entgegenzukommen. Der Messias kommt nicht nach Rom zurück. Er kommt nach Jerusalem, um von dort Israel und die ganze Welt zu beherrschen und zu regieren. Und wir sollen dafür beten, dass es bald geschieht und an der Seite Israels stehen. Die brauchen uns jetzt. Die brauchen wirklich, die haben niemanden mehr. Sie haben den Gott, der seine Liebe aber durch uns zu ihnen transferieren will. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man jetzt nach Israel geht, dann sagen sie, ihr kommt. Warum kommt ihr? Ihr auch noch als Deutsche. Dann sagen wir, weil wir den gleichen Gott haben wie ihr, weil wir diesen Gott lieben. Und wir deshalb euch lieben. Und dann gehen die Herzen auf und Tränen rinnen und man erlebt dann Dinge. Wir kommen ins tiefste Innerste ihres Herzens hinein und sie begreifen etwas. Und sie sagen, woher habt ihr das? Ja, wir haben das von eurem großen Rabbi. Und ich traue mich jetzt zu sagen, Yeshua auf Hebräisch. Amen. Amen.